wird in diesem ersten Teil also darum
gehen,
grundsätzlich herauszuarbeiten, was sind Werke Gottes, Wendepunkte Gottes in der Geschichte der Menschheit und was sind im Gegensatz dazu menschengemachte Revolutionen. Und dieser Unterschied ist insofern ja sehr bedeutsam, dass wir irgendwie eine Vorstellung von Gerechtigkeit haben. Das Schlagwort soziale Gerechtigkeit ist sozusagen der Aufhänger aller Politik heutzutage, kann man sagen. Was man darunter versteht, ist von dem, was die Bibel uns sagt, was Gerechtigkeit ist, so dermaßen verschieden, dass wir uns auch wirklich selbst prüfen wollen und müssen. Wo hänge ich da drin? Ja? Wo bin ich viel mehr von diesem irdischen Gerechtigkeitsdenken geprägt, als von dem, was uns da gesagt ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch das alles zufallen, nämlich das, was Gott durchaus an Gerechtigkeit in dieser Welt schaffen will, aber durch sein Volk, durch seine Gemeinde, durch Menschen, die erlöst sind und nicht durch irdisches Denken, wie wir meinen, nach eigener Fasson Gerechtigkeit herstellen zu wollen und zu müssen, und sei es mit Hass und Gewalt und Mord und Totschlag, wie es in den Revolutionen meistens geschah. Die Initialzündung der Reformation für Luther war der Vers aus Römer 1,17, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben? Im Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist der Glaube an Jesus Christus und das Vertrauen, dass er auf seine Weise Gerechtigkeit schaffen wird. Und eigentlich ist das, was wir als Ungerechtigkeit empfinden, das Leiden der Schöpfung. Und daran ist nicht Gott schuld, sondern die Menschen, die sich von ihm abgewendet haben. Wir, die wir selber entscheiden wollten und wollen, was gut und böse ist. Und nicht Gott lässt das Leiden zu, er schreitet nicht immer ein, aber er macht es nicht und er will es garantiert nicht, sondern wir Menschen haben das Leiden gemacht und die Ungerechtigkeit. Und der Marxismus ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Es gab eine geistesgeschichtliche Vorentwicklung bis dahin in Europa. Und es gab natürlich auch irdische Gegebenheiten. Und das wollen wir uns jetzt so kurz wie möglich anschauen, ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit. In der Geistesgeschichte und der Philosophie kann man sich wunderbar verheddern und überhaupt nicht mehr den Ausgang finden und sich nur noch in Vernünfteleien und kritischen Hinterfragen ergehen. Das ist, was die Philosophie seit Hunderten von Jahren macht. Wir wollen einige Schlaglichter rausgreifen. Und das ist insofern so entscheidend, diesen Unterschied zu benennen, weil wenn wir glauben, dass diese 500 Jahre nicht nur ein Jubiläum sind, sondern dass wir an der Schwelle zu einer neuen Reformation stehen, dann geht es darum, die Steine aus dem Weg zu räumen. Und dieses Denken, gerade das marxistische Denken, was uns so sehr geprägt hat, auch in Westeuropa, im Osten auch, sowieso, da wirklich rauszukommen und zu fragen, was ist der Herr, was will der Herr, was will er hier neu aufrichten? Eine neue Reformation für Europa. Falsche Richtung. Gut, also die Reformation war ein Wendepunkt in der Geschichte unseres christlichen Abendlandes, von Gott geschenkt. Ich glaube, das ist, was wir glauben. Und diese Reformation hat ja nicht nur die Kirche verändert, sondern wirklich Europa und darüber hinaus in die ganze Welt gewirkt und hat durchaus die Gesellschaft zum Besseren auch verändert und hat auch diese Emanzipation des Einzelnen, in dem Fall von der Autorität der Kirche gebracht und auch vom Machtmissbrauch der Kirche, war damit auch Wegbereiter in die Neuzeit, auch für die Aufklärung, weil den Menschen zugestanden wurde, eigene Entscheidungen zu treffen. Aber es war kein sich abwenden von Gott. Es war zutiefst eine Erneuerung aus dem Wort Gottes her. Und das hat in die Welt gewirkt. Das hat auch die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert. Aber es gab bereits da Bestrebungen, Gerechtigkeit selber herzustellen. Und Luther hat ja nicht wirklich diese Zwei-Reiche-Lehre so ausformuliert, wie das später passiert ist. Aber diese zwei Regimente hat er benannt, wie Gott regiert, sowohl in der Welt als auch natürlich in seinem Reich, und das geistliche Regiment, wo Christus regiert und wo seine Gerechtigkeit aufgerichtet wird, das Reich Gottes aufgerichtet nach seinem Wort, Und das weltliche Regiment, wo er die Obrigkeit hineinnimmt in seinen Dienst. Und wie gut die das dann machen, das liegt natürlich an den Menschen. Da lässt Gott vieles zu, aber natürlich hat auch Luther damals schon die Menschen, die Landesfürsten in dem Fall meistens, in sein Werk hineingenommen. Und es hat sich auch nach und nach in Deutschland und in Europa haben sich Dinge verändert. Aber es gab auch damals schon das Bestreben, Gerechtigkeit auf eigene Weise herzustellen. Angefangen mit den Bauernkriegen, schon während der Reformation. Ich erwähne das, weil Thomas Müntzer in unserer Gegend in Thüringen gefeiert wird als der Held, als Anführer der Bauernaufstände. Und er hat also soziale Veränderungen gebracht, was ja auch wirklich richtig war. Und das Leiden der Bauern war real, es war da, es ist richtig, sie haben gelitten, keine Frage. Aber die Bauernaufstände, die er dann initiiert haben, sind letztlich ganz blutig niedergemetzelt worden, 6000 Tote. Und Luther hat dann die Reißleine gezogen mit seiner Schrift wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Nicht nett, was da drin steht, ist richtig. Aber seine Sprache ist ja für uns heute sowieso etwas gewöhnungsbedürftig. Und letztlich hat er aber gesehen, wenn das weitergeht, dann bringt es die ganze Reformation in Gefahr. Und das war das größere Werk, das war das Werk Gottes. Wo natürlich auch die Bauern wirklich Veränderungen erfahren sollten in der Folge, aber nicht mit Mord und Totschlag und indem sie ihre Gutsherren überfallen haben und die Klöster geplündert und so weiter. Leider hat auch die Kirche bis dahin ja nicht Gerechtigkeit geschafft und die Thronabgaben der Bauern eher noch verstärkt. Gut, ein erster Versuch, auch die Reformation letztlich auf eigene Weise zu Ende zu führen, weil die 12 schwäbische Artikel nennt man es, die die Bauern formuliert haben, das sind durchaus berechtigte Forderungen. Die Frage ist nur, wann ist der Zeitpunkt Gottes? Und der war zu Beginn der Reformation noch nicht gekommen. Gut, wir bewegen uns jetzt nur durch ein paar Schlaglichter der geistesgeschichtlichen Entwicklung. Und eine ganz einflussreiche Person war Jean-Jacques Rousseau, einer der Vordenker der Französischen Revolution. Ich erwähne ihn aus dem Grund, weil er sowohl ein Vordenker kommunistischer Utopien war, als auch erheblichen Einfluss auf die Pädagogik hatte und bis heute hat. Das ist insofern erstaunlich, dass er eine ziemlich zwielichtige Gestalt war. Er hatte mit seiner Lebensgefährtin 4 oder 5 Kinder, die wurden alle nach der Geburt ins Windelheim gegeben. Und so ein Mensch hat pädagogische Konzepte entwickelt. Und seine Grundannahme war, wie er sagt, er glaubt es nachgewiesen zu haben, der Mensch ist gut, er wird nur durch die gesellschaftlichen Verhältnisse verdorben. Und ganz besonders das Privateigentum, was Neid und alle möglichen Begehrlichkeiten im Menschen weckt. Und auf dieser Pädagogik beruhen ganz viele Konzepte heute. Die ganzen reformpädagogischen Konzepte, mit denen die Lehrer tyrannisiert werden, haben davon was abgekriegt. Dieses Zurück zur Natur heißt nicht, geht mit den Kindern in den Wald, sondern zurück zur guten Natur des Menschen. Man muss die Kinder sich nur alleine entfalten lassen, möglichst wenig Anleitung und Leitung, dann wird das schon. Also man erkennt wahrscheinlich schon die anti-autoritäre Erziehung ein Stück weiter drin, die dann unter den 68ern populär wurde. Entscheidender Punkt in unserer Geistesgeschichte war zweifellos die Aufklärung. Was immer sie auch Gutes gebracht hat, wenn die Reformation die Emanzipation des Menschen von der Kirche war, dann war die Aufklärung leider die Emanzipation von Gott selber. Aufklärung ist der Ausgang, oh Gott, ich habe vergessen weiter zu tun, da ist er, Immanuel Kant. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und unmündig ist der Mensch, wenn er irgendjemand anderen braucht, als sich selbst und seinen eigenen Verstand und seine eigene Vernunft, um zu wissen, was gut und richtig ist. Und dazu brauchen wir, laut Kant, weder ein höheres Wesen, noch keine Idee eines anderen Wesens, sondern vermöge unserer reinen praktischen Vernunft sind wir dazu selbst in der Lage. Und das war eine Entwicklung, die halt immer mehr in die Geistesgeschichte Europas reingegangen ist. Die autonome Vernunft des Menschen, die in der Lage ist, aus sich selbst heraus zu entscheiden und zu wissen, was gut und böse ist und entsprechend zu handeln. Und dieser kategorische Imperativ, der im der ausformuliert lautet: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und diese Fähigkeit des Menschen, sich selbst ein Gesetz zu geben, darin macht er die Menschenwürde fest. Und das ist auch bis heute in unserer Definition von Menschenwürde der zweite Teil neben dem, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Zumindest steht das noch in den meisten Verlautbarungen, die wir dazu lesen. Gut, hier also Ablösung des menschlichen Denkens, der menschlichen Vernunft von Gott als übergeordnete Instanz, der uns ja mit der Bibel eigentlich gegeben hat, was gut und richtig ist und was wir tun und lassen sollen. Erste Umsetzung in der Realität nach der Aufklärung oder in der Aufklärung, die Französische Revolution. Eigentlich ein grausiges Geschehen, gefeiert bis heute. Menschenrechte und wurden dort kreiert und etabliert. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit lauten die Schlagwörter, und wir werden morgen genauer darauf eingehen, dass die völlig anders definiert sind als in der Bibel. Das jetzt nur mal genannt: Es gab also eine säkulare Kulturrevolution in Frankreich, abgesehen davon, dass die Gegner der Revolution 20.000 unter der Guillotine landeten. Aber auch diese Kulturrevolution war also Entchristianisierung, eine neue Zeitrechnung wurde angefangen und ein neuer Kalender, und es war eine durch und durch säkulare Revolution. Das merkt man in Frankreich bis heute an der sehr viel strikteren Trennung von Staat und Kirche, als bei uns der Fall ist. Das Ganze war mit einer erheblichen Religionskritik verbunden, dass der Mensch erst dann, hier laut Feuerbach, wirklich Mensch und human ist, wenn er aus sich selbst das Menschliche tut. Also solange er dazu noch ein göttliches Wesen oder so braucht, ist er nicht Mensch. Und so hat sich im Laufe der Geistesgeschichte in Europa oder in der westlichen Welt das Menschen- und das Weltbild langsam geschlossen. Es wurde mit auch den ganzen anderen Strömungen, Rationalismus, Positivismus, Darwinismus kam dann noch dazu, immer mehr zugemacht für irgendeinen Einfluss, den Gott haben sollte, der irgendwie in unser Menschen- und Weltbild noch reinreden sollte. Und am Ende regiert die menschliche Vernunft allein. Und das erleben wir und haben wir erlebt mit allen katastrophalen Folgen, die es in Europa gebracht hat, weil in diesem abgeschlossenen Denken kann man natürlich jedwede Ideologien kreieren und behaupten, das sei jetzt gut und richtig und die Wahrheit. Es gab nicht nur diesen geistesgeschichtlichen Boden, sondern auch ganz real irdische Bedingungen für den Marxismus, und das war vor allem die industrielle Revolution. Veränderungen, die wir uns heute schwer vorstellen können. Es veränderten sich also ganze Landstriche dramatisch, und von Umweltschutz keine Spur. Überall dort, wo Industrie entstand, stank und qualmte es verheerend, Lärm ohne Ende, und es setzte eine dramatische Landflucht ein, weil die Handwerker mit ihren handwerklich hergestellten Produkten auch gar nicht mehr auf dem Markt sie verkaufen konnten. Sie mussten also in die Städte fliehen, sich in den Fabriken verdingen und lebten dort unter erbärmlichsten Umständen. Von Leben kann man eigentlich nicht reden. Also dort, wo es am meisten stank mitten in der Kloake, lebten sie da zu 15 Leuten in einem Kellerverlies oder irgend sowas. Zumindest zu Beginn, weil es gab viel zu wenig Unterkünfte für die Arbeit. Es wurden auch viele Familien getrennt, Frauen- und Kinderarbeit, Arbeitsstundentage für Kinder selbst von 15 Stunden, keine Seltenheit. Und das war natürlich der Nährboden für den Marxismus. Es waren verheerende Zustände, keine Frage. Und es entwickelte sich in dieser Zeit auch die sogenannte bürgerliche Kleinfamilie. Ich erwähne das hier nur, weil ja auch dagegen Marx entschieden dann angerannt ist. Ein erstes Produkt der Individualisierung, wo man vielleicht auch ein bisschen genauer hingucken muss, das romantische Liebesideal jetzt plötzlich, wo vorher Ehen arrangiert und geschlossen wurden im Familienverbund, es ging um die Versorgung der Großfamilie und der Wirtschaft und so weiter, war jetzt nur noch die Ehe plötzlich nur noch eine Gefühlsgemeinschaft. Ja, und das ist Und dann kam die Trennung der Lebenswelten dazu. Mann den ganzen Tag bei der Arbeit, Frau nur zu Hause. Und das in Spannung mit diesem romantischen Liebesideal. Also da war schon der Boden bereitet, dass das oft nicht gut geht. Und die stützenden äußeren Mechanismen, die es vorher gab, die waren dann einfach nicht mehr. Auf diesem Boden entstand oder hat Marx dann also seine Ideologie kreiert. Wir werden morgen ausführlicher darauf eingehen, heute nur so viel. Ein absolut materialistisches Denksystem. Die Dynamik aller Geschichte ist in den materiellen Verhältnissen, in der Wirtschaft, in den sozialen Bedingungen und die Dynamik wiederholt sich in Klassenkämpfen. Ziel war natürlich die Abschaffung dieser fürchterlichen kapitalistischen Gesellschaft, Übernahme der Herrschaft durch die Arbeiterklasse und ganz wichtig das Sein, also die materiellen Verhältnisse, die Produktionsverhältnisse, die Wirtschaft. Das ist, was das Bewusstsein bestimmt, nicht etwa umgedreht. Irgendein geistiger Einfluss von oben, der uns sagt, was uns ausmacht als Menschen, demzufolge auch Menschenbild des Homo Faber, das heißt, die Arbeit ist das entscheidende Merkmal für die Identität des Menschen. Auch ganz wichtig, weil das hat sich dann auch im Staatssozialismus ja durch und durch niedergeschlagen. Dadurch, dass der Mensch würdige Arbeitsbedingungen hat, wird er erst zum Menschen. Es ging also immer und ausschließlich um Produktion und Schaffung materieller Werte. Im Kapitalismus als auch im Sozialismus. Beides materialistische Systeme. Und das Ganze war verbunden mit einer erheblichen Kritik an Religion, Recht und Moral, weil auch das Produkte der materiellen Verhältnisse sind. Und wenn es gibt da also nichts Gesetztes, nichts, was irgendwie zeitlich überdauernd ist, sondern allein die materiellen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen Verhältnisse bestimmen, was an Religion, Recht oder Moral entsteht und gut und richtig ist dementsprechend. Und dementsprechend haben ja dann auch alle kommunistischen Systeme komplett umgeworfen. Es gibt also nichts, was uns da mit universeller Gültigkeit vorgegeben ist. Erste Umsetzung dieser Ideologie in der Oktoberrevolution 1917. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, legt sich ein solches Grauen auf mich, dass ich jetzt 100 Jahre danach wirklich, das ist für mich vielleicht mit der größte Grund zu jubeln, ja, es ist ein Jubeljahr und wir stehen hier, um diese Wurzeln des Marxismus zu kappen, die so viel Leid und so viel Zerstörung über Russland als erstes gebracht hat. Es wurde ein Schreckensregime errichtet. Juden flohen nach Palästina, nonnengläubige Priester wurden geschleift und vertrieben. Mit dann spätestens seit der Herrschaft Stalins wurden ganze Volksgruppen in Gulags deportiert und exzessive Industrialisierung auch, Landwirtschaft zwangskollektiviert und natürlich diese sogenannte Diktatur des Proletariats. An dieser Stelle müssen wir die deutsche Mitverantwortung an dem Ganzen nochmal herausstellen, weil nicht nur die Philosophie des Marxismus kam von deutschem Boden, aus deutschem Denken. Und Marx hat ja ganz klar gesagt, das ist nicht nur eine Philosophie, er will nicht nur über die Welt nachdenken, sondern man muss die Welt verändern. Deutschland trifft insofern an der Oktoberrevolution eine Mitverantwortung, da ist Kaiser Wilhelm II., 1917, als er sah, der Erste Weltkrieg ist an zwei Fronten nicht mehr zu gewinnen, überlegt hat, wie er gegen Nikolaus, Nikolaus Zar den Zweiten, irgendwie eine Handhabe finden kann, um ihn und Russland als Kriegsgegner zu destabilisieren. Und er hat dann letztlich dafür gesorgt, dass Lenin, der ja permanent in Exil leben musste, weil er dort gesucht und verfolgt wurde. Er war zu der Zeit in der Schweiz und der deutsche Geheimdienst hat ihm schließlich geholfen und ihn durch Deutschland nach Schweden durchgeschleust und über Finnland nach Petrograd nach der Februarrevolution 1917, damit er dann die Oktoberrevolution anführen konnte. Damit aber nicht alles. Das Deutsche Reich hat mit geschätzten 40 Millionen Reichsmark auch für den Sieg der Oktoberrevolution gesorgt und Lenin konnte damit seine Rote Armee aufrüsten und ausstatten, dass sie in den nächsten 5 Jahren dann seit nach 1917 ganz Russland letztlich einnehmen konnte. Und ein weiterer Punkt, der Hitler-Stalin-Pakt 1939, wiederum hat auch Hitler das bolschewistische System benutzt, erstmal um seine Kriegspläne in Gang zu setzen, damit der Überfall auf Polen möglich wird, ohne dass Russland einhakt. Russland hat dann von der anderen Seite Polen besetzt im September 1939 und ja, 1941 hat Hitler den Pakt gebrochen, als er die Sowjetunion überfallen hat. Man muss sich nicht wundern, wenn man mit solchen Unrechtsregimen Bündnisse eingeht, dass sowas auf einen selber zurückfällt. Lenin hat damals schon gesagt, ja, wenn die Kapitalisten so dumm sind, uns nach Russland zu bringen, schaufeln sie damit ihr eigenes Grab. Beide Weltkriege wurden trotzdem verloren, der erste und der zweite. Und 1945 haben wir in Deutschland die Quittung bekommen. Und die Sowjetunion hat den gesamten Ostblock besetzt. Teilung Deutschlands, Errichtung des Staatssozialismus, kommunistische Regime in ganz Osteuropa und der Kommunismus breitete sich aus, auch in andere Teile der Welt, Vietnam, Kuba, China, Maoismus. Und wir haben in Ostdeutschland nur 40 Jahre darunter gelitten, muss man sagen. In Russland hat das Ganze 70 gedauert. Und Gott hat eine riesige Gnade geschenkt, dass er dieses kommunistische Regime nach 40 Jahren zusammenbrechen lassen hat, überall in Osteuropa. Wir haben Freiheit bekommen in Ostdeutschland, in Osteuropa. Die Wirtschaft wurde neu geordnet. Wir haben auch Freiheit für das Evangelium bekommen. Wir haben allerdings den zaghaften geistlichen Aufbruch, der da ein bisschen mitgespielt hat, von Materialismus, Konsum und ja, Hedonismus, ich würde sagen Konsum und Reisen. Und natürlich auch die ganze wirtschaftliche Umstellung hat diesen geistlichen Aufbruch erstickt. Wir haben eine politische Wende geschenkt bekommen, aber eine geistliche Wende war es nicht. Weder in Ostdeutschland noch für den Westen, sowieso nicht. Und wenn wir jetzt an der Stelle stehen zu einer neuen Reformation, dann geht es darum zu schauen, in Ostdeutschland wurde das Regime, das kommunistische Regime, beseitigt, was auf dem Boden des Marxismus entstanden ist. Aber die westliche Gesellschaft hat sich dennoch immer mehr krisenhaft entwickelt. Seit den letzten 10 Jahren, vor allem eine Krise jagt die nächste. Und vor allem realisieren wir, dass hier Dynamiken entstehen seit 10 Jahren, wo sich genau wieder ein Regime etabliert, wie wir es aus dem Osten nur zu gut kennen, mit einer Gesinnungsdiktatur, mit einer Bildungspolitik, die Kinder von so klein an in die Krippe und in Kollektiverziehung nehmen will und so weiter. Und vor allem auch die sogenannte politische Korrektheit, wo wir sagen, hey Leute, das hatten wir alles schon mal. Und ja, nun, wir wissen nun, diese 68er Neomarxisten, die haben überlebt. Und das ist jetzt Rosemaries Teil. Und ich übergebe.